Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Herbert Schuch.
Der Pianist, heute mein Gesprächspartner, befindet sich während dieses Gespräches weit weg von mir, nicht in Heidelberg natürlich, sondern in Istanbul. Also vielleicht ist die Tonqualität an mancher Stelle so nicht das ganz Ideale, aber wir versuchen das. Eine erste Frage, Herr Schuch. Sie haben eine CD herausgebracht, auf der Sie Bagatellen von Beethoven zusammengestellt haben mit Stücken von Ligeti. Und Sie erzählen in einem Gespräch, bei einer dieser Kompositionen von Ligeti muss die linke Hand eine andere Metronomzahl spielen als die rechte Hand. Stelle ich mir sehr kompliziert vor. Aber es scheint mir auf der anderen Seite auch ein Beispiel dafür zu sein, warum Hirnforscher immer sagen, Pianisten werden sehr alt in geistiger Frische, weil sie ihr Hirn so wirklich in jeder Ecke eigentlich belasten, wenn sie spielen. Was hat sich der Ligeti denn dabei gedacht?
Nun, ich glaube, der Ligeti wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und ich glaube, dass Komponisten etwas Neues ausprobieren wollen, ist ja eben das, was die dann auch groß und unverwechselbar macht. Und ja, soweit ich weiß, ist er einer der Ersten, die ja das in den frühen 50er Jahren von einem Musiker verlangen, dass er sich quasi in zwei Personen aufspalten soll, die ein unterschiedliches Gefühl für Schnelligkeit in beiden Händen entwickeln sollen. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wie oft bei solchen Herausforderungen denkt man sich am Anfang, das schaffe ich nie, das ist viel zu kompliziert. Und dann merkt man irgendwann, ja, es ist eben auch eine Frage der Routine, des Eingewöhnens. Und mittlerweile habe ich einfach auch gemerkt, dass dieses Stück zum Beispiel nicht besser wird, wenn man das viel übt. Weil viel üben bei dem Stück würde heißen, man fängt irgendwann an zu denken. Und das ist etwas, was eher so mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt. Man muss es einfach geschehen lassen. Es ist so eine Art von Trance, die sich dann einstellt, weil das eben, sage ich mal, mit unserem normalen menschlichen Gehirn gar nicht steuerbar ist. Das muss einfach von alleine laufen. Das ist natürlich dann auch so ein Stück im Konzert, wenn dann jemand hustet oder wenn auf einmal etwas außerhalb des eigenen abgeschirmten Podiums passiert, das einen wahnsinnig durcheinander bringt.
Sie kommen zur 25. Jubiläumsspielzeit, die der Heidelberger Frühling im Jahr 2022 begehen wird. Sie waren natürlich schon da, haben auch schon gespielt beim Festival. Haben Sie gute Erinnerungen an Heidelberg?
Ich habe sehr schöne Erinnerungen an Heidelberg. Es ist erstens eine Stadt, die ein ganz besonderes Flair hat und diesen Charme, vor allem wenn man jetzt irgendwie aus einer Stadt wie Köln kommt, wo ja dann doch vieles sehr, sehr liebelos wieder aufgebaut wurde und wo man so ein bisschen am Verzweifeln ist, wenn man den öffentlichen Raum durchschreitet. Und da ist Heidelberg einfach ein wunderbares Beispiel davon, wie etwas, ja, was eben über die Jahrhunderte organisch gewachsen ist und immer wieder ganz kleinteilig verändert und umgebaut und verändert wurde, wie das eben auch einen positiven Effekt auf uns Menschen hat. Das finde ich auch durchaus eine deutliche Parallele zu dem, was wir klassischen Musiker, sage ich mal, machen, wenn wir uns mit der Musik auseinandersetzen, die in dieser Zeit auch geschrieben wurde, als die Städte gebaut wurden und sich entwickelten und sich irgendwie sowas wie eine Öffentlichkeit in der Stadt auch entwickelt hat. Das kann man eben an Heidelberg auch sehen. Jedes Haus ist ein Unikat und jede Oberfläche ist ein Unikat oder ein Haus, das eben Computer generiert wurde, das gibt's gar nicht. Und ich glaube, genauso müssen wir auch diese Werke des klassischen Kanons spielen. Es darf eigentlich nie perfekt im akademischen Sinne klingen, weil dann wird es ganz schnell langweilig.
Heißt das, bei der Planung von Tourneen zum Beispiel gibt es sowas wie Lustorte und es gibt aber auch Mussorte. Also man muss mal irgendwo gespielt haben, egal ob das jetzt eine schöne Stadt ist oder nicht, aber es ist einfach eine berühmte Station. Und da gibt es eben die Lustorte, wo man richtig gern und inspiriert hinfährt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, jeder hat seine eigenen Erfahrungen und diesen Schatz hat man irgendwo gebunkert und man weiß, dass es eben Säle gibt, in denen sich eine Atmosphäre einstellt und andere Säle, in denen das eben ganz, ganz schwierig passiert. Aber ich glaube, das gehört zur Professionalität unseres Berufsstands dazu, dass man das halt dann einfach auch macht. Also natürlich in einem Saal, in dem es quasi keine Akustik gibt und jetzt momentan auch gerade unter den erschwerten Corona-Bedingungen man dann im Publikum nur hier und da mal eine Menschenseele sitzen sieht, ist es natürlich ganz, ganz schwierig, auch einen Kontakt herzustellen. Versuchen müssen wir es trotzdem.
Sie spielen am Eröffnungswochenende. Es ist ein Konzert nachmittags, 16 Uhr. Und es ist auch kein Violinabend in dem Sinne, sondern Sie begleiten die Geigerin, die norwegische Geigerin Vilde Frang, die auch schon in Heidelberg gespielt hat. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit ihr verabredet haben, dieses Konzert anzugehen?
Wir hatten uns, glaube ich, 2017 bei dem Festival in Lockenhaus gesehen und gegenseitig gehört. Wir kannten uns auch schon davor. Und da in Lockenhaus kam dann, glaube ich, so dieser gemeinsame Wunsch auf, mal wieder etwas zu machen. Es ist ja irgendwie so, dass man dann zwar immer viele Ideen hat, mit wem und was man alles machen könnte, aber irgendwie dauern dann diese Ideen sehr lange, bis sie dann tatsächlich zu einem konkreten Projekt werden. Dann kam Corona und dann kamen die ganzen Verschiebungen. Insofern bin ich wahnsinnig froh, dass wir zumindest zwei Termine in diesem Frühling machen können. Und dass einer davon in Heidelberg ist, ist wirklich ganz, ganz wunderbar.
Brahms hat in Heidelberg eine Weile gelebt, Schubert nie, Bartok glaube ich auch nie. Bei Brahms könnte man sich die Frage stellen, inwieweit biografische Erlebnisse eine Rolle spielen. Ich habe in einer Besprechung dieser Sonate Nummer 1, der ersten Sonate für Violine und Klavier, gelesen, dass im langsamen Satz die Trauer über den nahenden Tod von Brahms Patensohn mitschwingt. Das war Felix Schumann, den er in Süditalien in einem Krankenhaus besucht hat, letzter Besuch sozusagen. Halten Sie das für legitim, solche biografischen Eindrücke auch mit in irgendeiner Weise bei der Interpretation merken zu lassen?
Es ist natürlich immer gut, sage ich mal, auch für uns ausführende Musiker Anhaltspunkte zu haben, woher diese Musik kommt, die wir spielen, was dann mögliche Hintergründe sein könnten. Ja, weil Musik natürlich sich nie irgendwie nur in diesem absoluten Bereich bewegt, sondern ganz im Gegenteil, glaube ich, wir Musiker danach lechzen, auch in unserem Kopf und in unserem Herzen konkrete Bilder zu finden für das, was wir machen, weil es dann, denke ich, auch eine größere Eindeutigkeit geben kann, auch bei der Aufführung. Man weiß dann, in welche Richtung man eben die Musik lenkt. Auf der anderen Seite, denke ich, sollte man sich auch ein bisschen frei davon machen, weil die Musik muss schon aus sich selbst heraus sprechen und wirken. Und natürlich gibt es diesen trauermarschartigen Teil. Ich denke, es kann helfen, so etwas zu wissen, aber man sollte nicht krampfhaft versuchen, sich an so einer Geschichte aufzuhängen, weil das macht auch das Große an dieser Musik aus, dass man sie verstehen kann, ohne jetzt einen biografischen Bezug herstellen zu müssen. Mhm. Aber ich bin schon auch froh darum, so etwas im Kopf zu haben. Wir leben ja auch von Versprachlichung. Und wenn man unterrichtet man ja eben auch über Worte und über Charakterisierungen. Dann ist es schon auch wichtig, die Musik nicht nur als Musik zu nehmen, sondern auch abzuklopfen auf das, was vielleicht dahinter stecken könnte.
Ihre Karriere hat so richtig geknallt, würde ich mal sagen, ist richtig losgegangen. Da waren Sie wie alt? 3-mal Bundesliga, Jugend musiziert. Das ist schon mal eine Wegmarke, ein Wegweiser, wo das hingeht. Aber zwischen 92 und 2010, ich habe versucht zu zählen, sind es ungefähr 15 meistens sehr hochkarätige Preise, die Sie bekommen haben. Das muss auch ein unruhiges Leben gewesen sein, sich immer wieder vorbereiten auf Wettbewerbe, um dann dazustehen und dann letztlich eben auch zu gewinnen.
Unruhiges Leben würde ich es nicht unbedingt nennen, im Gegenteil. Also ich bin ja einer der, sage ich mal, doch wenigen, die tatsächlich die Schule, das Gymnasium bis zum Ende durchgezogen haben. Also ich habe ganz normal Abitur gemacht und bis ich 19, 20 war, hatte ich auch relativ wenig Konzerte gespielt. Und so wirklich losgegangen ist es dann, als ich innerhalb von einer Saison dann drei größere internationale Wettbewerbe gewonnen habe. Das war schon, sage ich mal, eine unruhige Zeit, weil es dann auf einmal sehr viel wurde. Ich kann mich erinnern, wenn Sie von unruhigem Leben reden, den ersten großen Wettbewerb, den ich gewonnen habe, das war dieser Casagrande-Wettbewerb in Italien, der dann schon irgendwie, das waren vier Runden mit einem ziemlich ausgedehnten Programm. Oft ist es ja dann so, dass man diese Geschichten im Nachhinein, wenn man sich das schwarz auf weiß ansieht, kann man das kaum glauben, dass man das gemacht hat. Aber es hat funktioniert und es ist wahrscheinlich auch das Schöne daran, dass man in dem Moment gar nicht merkt, wie hirnrissig eigentlich solche Aktionen sind, weil dann würde man sie gar nicht machen.
Im Jahr 2005 war das, glaube ich, was Sie eben erzählt haben. Da haben Sie auch den Beethoven-Wettbewerb in Wien gewonnen mit einem außergewöhnlichen Preis. Nicht nur eine gewisse, nicht allzu große Geldsumme, aber einen großen Bösendorfer Flügel. War die Geldsumme dazu gedacht, um den nach Hause nach Köln zu transportieren?
Nein, also soweit ich weiß, hat es damals Bösendorfer alles für mich gemacht. Also ich konnte den Flügel auswählen und der wurde mir dann auch nach Hause hin überführt. Mittlerweile steht er in unserer Kölner Wohnung, wird also gerade von meiner Frau sehr emsig bespielt. Ich bin immer derjenige, der eher im Keller übt und meine Frau hat den Flügel im Wohnzimmer und das ist eben der Bösendorfer. Es ist schön, man hat irgendwie dann noch so diesen lebendigen Bezug zu diesem Wettbewerbsgewinn, der, ja, sage ich mal, dann doch so langsam in der Erinnerung verblasst.
Ihre Frau ist auch Pianistin, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich wollte nur fragen zu dem Flügel. Ist der Unterschied letztlich beim Spielen eigentlich nicht so bedeutsam zwischen Bösendorfer und Steinway?
Also der Unterschied ist doch relativ bedeutsam. Es fühlt sich dann auf der Bühne doch sehr anders an. Dadurch, dass ich aber auch noch zwei Steinway-Flügel habe, die dann eben im Keller stehen und ich meistens darauf übe, bin ich schon sehr auf diesen Steinway-Sound und das ganze Spielgefühl eingestellt. Steinway ist dann letzten Endes die Marke, die im Konzert auch immer eine unglaubliche Sicherheit einem gibt.
Wie gesagt, Ihre Frau ist auch Pianistin und Sie haben eine CD mit ihr zusammen auch schon herausgebracht, wo Sie vierhändig spielen. Wie ist es eigentlich geregelt beim professionellen vierhändig Spielen? Wer sitzt rechts, wer sitzt links? Schleift sich da irgendeine Position dann ein, wie Sie sitzen?
Bei uns hat sich tatsächlich da keine Position eingeschleift, weil wir schon auch sehr aktiv versuchen, uns immer wieder abzuwechseln, weil es eben doch auch eine interessante Perspektivänderung ist, ob man unten sitzt oder oben. Man hat einfach Unterschiedliches zu tun und auch Unterschiedliches zu hören. Und da sind wir beide eigentlich sehr offen. Also wir gucken dann immer idealerweise, dass wir bei einem Konzertabend ungefähr gleich viel verteilt rechts und links spielen. Manchmal klappt es auch nicht, weil irgendwann ist das Repertoire dann doch so angewachsen, dass man dann drei Stücke hat, wo eben der eine oben sitzt und der andere unten. Wenn wir planen, dann, ja, wir gucken einfach, wer möchte, wer will, wer mag. Und das ist dann ein sehr dynamischer Prozess.
Wie halten Sie es mit Kadenzen und mit Zugaben? Haben Sie da auch einen Katalog von Möglichkeiten, aus denen Sie dann spontan auswählen am Konzertabend selber?
Also es gibt schon so ein paar Stücke, bei denen ich weiß, dass ich mich im Grunde genommen nur innerlich kurz darauf einstellen muss und dann auf die Bühne gehen kann und die spiele. Ich bin tatsächlich nicht unbedingt jemand, der sich daheim hinsetzt und sagt, so, ich lerne jetzt mal 10 neue Zugaben, weil ich dann doch eine Handvoll von Stücken habe, die ich immer wieder gerne als Zugaben spiele. Und meine Arbeitszeit am Flügel geht meistens damit drauf, dass ich ja reguläres Programm einstudiere.
Bei den Kadenzen?
Also ich habe immer wieder bei Mozart-Kadenzen selber was gemacht. Ich habe auch schon Musiken von anderen Komponisten miteinander vermischt, um eine Mozart-Kadenz auf meine eigene Art und Weise auszuschmücken. Ich finde das sehr, sehr interessant und ist auch schon ein kleiner Staatsakt. Man hat vielleicht viele nette Ideen, aber wir müssen ja auch diese Ideen miteinander verbinden. Und das ist zum Beispiel etwas, was Mozart unglaublich gut konnte, von einer Idee in die nächste so elegant reinzugehen, dass man es ja gar nicht merkt, dass da ein Übergang stattfindet. Und das sind große Herausforderungen für uns, weil im Studium hat uns das keiner beigebracht.
Herr Schuch, wenn Sie Eintrittskarten verkaufen müssten, wie würden Sie in ganz kurzen Sätzen das Programm, was Sie in Heidelberg spielen wollen, mit Wilde Frank zusammen, nämlich Brahms, Schubert und Bartok, wie würden Sie das ganz kurz charakterisieren und den Leuten Appetit machen, dahin zu gehen?
Also ich würde den Leuten sagen, dass sie keine Angst vor Überforderung haben sollen, weil es ist auf jeden Fall ein Programm, das sehr, sehr fordernd ist, also zum Spielen auf jeden Fall, aber ich denke auch zum Hören. Aber ich denke, man kann das exemplarisch auch an der Schubert-Fantasie sehen, dass ein Werk war, das wahrscheinlich zur Entstehungszeit niemand auch nur ansatzweise verstehen konnte und das also eine völlige Überforderung par excellence war,
Der
wenn die Spieler
Kritiker
um
hat
den Hörer
damals
und heute.
bei der Uraufführung 1828 gesagt, er selbst habe das Ende dieses Musikstücks nicht mehr miterlebt. Er könne darüber nichts sagen, weil er früher gegangen ist. So war das damals wohl.
Ja, also bitte nicht früher gehen, und eben auch, ja, also ich finde es interessant zu sehen, wie sich unser Gefühl für Schwierigkeit und Überforderung eben im Verlauf dieser Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert hat. Und insofern würde ich sagen, Bartok ist der Schubert unserer Zeit und das ist Musik, die einen fordert, aber wo würden wir hinkommen, wenn wir uns einfach nur gemütlich in den Sessel flätzen und uns berieseln lassen. Also das ist Musik, die einen, glaube ich, dann in einen anderen Zustand bringt. Und ich hoffe sehr, dass wir es zum Ende schaffen werden. Also ich bin fest überzeugt davon, dass dieses Programm dann einen Mehrwert hat.
Herr Schuch, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Tut mir leid jetzt, dass durch die große Entfernung nach Istanbul die Tonqualität an manchen Stellen jetzt nicht so ideal war, aber Ihr inneres Pianistensein haben wir, glaube ich, ein bisschen aufblättern können. Vielen Dank und bleiben Sie gesund bis nach Heidelberg. Dann werden wir das ganze Programm hören können.